Einen schönen guten Morgen und vielen Dank für den freundlichen Empfang. Heute bin ich hier, erster Sonntag nach dem Osterfest, so heißt es, und ich habe einen Text euch vorzulesen und auszulegen oder in unser Leben nahezubringen aus dem ersten Petrusbrief. Kapitel 1, die Verse 3 bis 9, das ist auch, wo der Wochenspruch für die neue Woche, der schon vorgelesen wurde, drinsteht. Ich lese uns den Textabschnitt einfach mal vor, gebrauche die Wiedergabe Neues Leben. Das ist so eine neuere Übersetzung. Da heißt es, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit das Vorrecht geschenkt, wiedergeboren zu werden. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Und in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbar werden. Freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Das dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbart werden wird. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn. Und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Das Ziel eures Glaubens wird die Rettung eurer Seelen sein. Soweit der Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief. Mitten hinein ins Leben ist das geschrieben. Und wenn ich euch so mitten aus dem Leben heraus ein paar Stichworte nenne aus der Vergangenheit, dann denkt man, passt das zu uns oder zu wem? In Paris hat die Kirche gebrannt, Notre Dame. Das war ein Entsetzen für viele Leute. In Madeira gerät ein Bus von der Straße weg und so viele Menschen sind tot. In Sri Lanka sitzen sie zusammen im Gottesdienst, so wie wir heute Morgen, auf einmal macht es Peng und die halbe Gesellschaft ist tot. In Mosambik weht ein bisschen ein Wind und dreht sich und lässt das, was in seinen Wolken ist, runtersacken. Und fast 3 Millionen Menschen sind von ihrer Existenzgrundlage beraubt. Das passiert. Schrecklich und teilweise unwiederbringlich. Solche Schicksale, die halten uns den Atem an, lassen das Blut stocken. Und wir wissen nicht, wie wir sie einordnen sollen. Und die schlauen Leute, die dann hinterher Kommentare geben müssen oder auch Helfer, die dort sind und sich bereithalten, um den Menschen zu helfen, finden dann trotzdem Worte und sagen, es geht weiter. Wir müssen wieder von Neuem anfangen. Und die, die noch am Leben sind, die sind dankbar, dass ihr Leben erhalten geblieben ist. Wir haben es ein bisschen einfacher bisher, oder die meisten von uns. Es wurde schon gesagt, am vergangenen Sonntag ist das Fest in Erinnerung an die Auferstehung Jesu gefeiert worden. Das größte aller Hoffnungsfeste. Das einzige Fest im Ablauf des Kirchenjahres, was wirklich auch die Kraft hat, Menschen zu verwandeln und ihrem Leben Sinn und eine neue Richtung und ein lohnendes Ziel zu geben. Dadurch, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, erweitert das unseren Horizont. Das gibt unserem Leben eine neue Dimension, die wir mitdenken und mit einbauen müssen in unser beschränktes dreidimensionales Denken. Nämlich die Dimension, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und die andere Wirklichkeit, dass dieser auferstandene Jesus gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage. Dass es also eine Wirklichkeit gibt, den lebendigen Christus in diesem Leben zu erfahren. Und weil das so ist, werden umso mehr Menschen bei gewissen Katastrophen oder schrecklichen Ereignissen immer wieder die Frage stellen, wo ist denn nun dein Gott? Wo ist denn nun die schützende Hand dieses Gottes? Seit Jesus von den Toten auferstanden ist, müssen wir sagen, wir leben im Vorfeld der Zukunft. Und wir gestalten diese Zukunft mit. Und zwar nicht nur dadurch, dass wir uns aktiv für den Klimaschutz einsetzen, sondern wir gestalten diese Zukunft mit, indem durch unser Leben, durch dein Leben und durch mein Leben, ein neues Verhalten und ein anderer Umgang in das Leben hineingebracht werden soll und dass durch uns Menschen erleben und erfahren, es gibt mehr als nur das, was wir jetzt hier leben und erleben. Diese Zeit und das, was wir erleben, ist ein Prüfungsfeld für unseren Glauben. Petrus, der diesen Brief schreibt, hat Menschen vor Augen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, denen er schreibt, die durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten und durch ihren Glauben an ihn wiedergeboren sind. Das heißt also, sie haben eine neue Wesensgestaltung erlebt durch Christus. Und jetzt sind sie zerstreut in die verschiedensten Ecken der Erde und werden dort fast ein bisschen als Exoten oder Einzelgänger von ihrer Außenwelt, je nachdem, verschiedentlich eingeordnet. Sie leben in einer nicht-christlichen Gesellschaft. Das heißt, unter Menschen, die entweder noch nie etwas von Jesus gehört haben oder wenn sie es gehört haben, den Glauben bewusst ablehnen und nicht nur diese Ablehnung in sich haben, sondern auch teilweise bewusst dagegen agieren. Die ersten organisierten Christenverfolgungen sind bereits geschehen. Übrigens, wussten Sie, dass laut Umfrage von ZDF und ARD in Deutschland nur noch 53% der Bevölkerung wissen, dass Ostern etwas mit Jesus Christus und seiner Auferstehung von den Toten zu tun hat? Das kam letzte oder vorletzte Woche mal so nebenbei in einer Sendung. Das heißt, nur noch die Hälfte der Bevölkerung weiß, dass das zurückliegende Fest ein kirchliches Fest ist und dass es etwas mit Jesus zu tun haben muss. Und mehr als diese 53% glauben eigentlich nicht mehr an Jesus, sondern erklären sich bewusst atheistisch, areligiös oder auch ungläubig. in der letzten Sitzung, nicht Sitzung, wie heißt das Zeug, Sendung, sagen Sie am Fernsehen, in der letzten Sendung von oder mit Maybrit Illner diskutierten Sie über das Thema Krieg der Religionen. Anlass war nun die Geschichte in Sri Lanka, wo die Bomben explodierten, und dann auch die Sache in Neuseeland, wo der eine da in die Moschee ging und die Leute niederknallte. Ich wurde zurückerinnert, als in den 90er Jahren in Kapstadt Ähnliches passierte und damals 40 oder 50 Leute erschossen wurden im Gottesdienst der St. James Gemeinde in Kapstadt. Es ist nichts Neues, was passiert. Und ich habe mich gefragt, was machen wir Christen eigentlich verkehrt oder falsch? Warum werden wir als Menschen, die an Jesus glauben, in die Kategorie Religion eingeteilt? Weil Religion der Versuch des Menschen ist, etwas zu tun, um Gott zu gefallen oder um die Gunst Gottes zu erwirken. Wohingegen der Glaube an Jesus eigentlich das Umgekehrte ist, nicht wir erwirken die Gunst Gottes, sondern seine Gnade ist zu uns gekommen. Er hat sich offenbart, er hat sich mitgeteilt, er hat in unser Leben hineingewirkt und so etwas getan, dass wir an ihn glauben können. Und der Glaube an Jesus ist nicht etwas, dass wir ein Ritual Sonntag für Sonntag wiederholen, sondern ist eine Beziehung. Glaube heißt Vertrauen. Diane sagt, der Heinrich hat uns verheiratet. Jetzt zelebrieren sie seit wie viel, seit paar 20, 30 Jahren schon fast. Das Ritual Ehe, muss man da jeden Tag irgendetwas machen? Verheiratet sein ist eine Beziehung haben, ist ein gegenseitiges Vertrauen. Und einer den stützt und hilft dem anderen und miteinander geht man vorwärts. Und irgendwann sollte man an diesen verheirateten Leuten sehen, und das wird auch dann nach außen durch die Knopflöcher dringen, die beiden haben sich gern, die mögen sich. Und ob dick oder dünn, um Pech oder Schwefel kommen, die halten zusammen. Und Glaube an Jesus und Leben mit Christus ist das Gleiche. Es ist nicht Religion, dass wir irgendetwas ausüben oder machen. Petrus ermutigt durch seinen Brief die Christen in schwierigen Lebensumständen da zu sein. Die Empfänger damals, die erleben, wie man so schön sagt, Repressionen, Unverstandensein, Mobbing. Und Petrus fordert sie auf, dass sie das nicht nur ertragen, sondern als wiedergeborene Leute ihren Mitmenschen ein anderes Verhalten und eine begründete Hoffnung vorzuleben. Der Brief ist ein Ermutigungsschreiben. Petrus will den Leuten Mut machen. Manche kamen schwer in die Klemme. Manche haben nachgelassen in ihrem Glauben. Verschiedene haben ihr den Glauben an Jesus auch aufgegeben, weil der Druck der Außenwelt oder vielleicht auch der Spott der Menschen ihnen zu viel geworden ist. Und manche haben durch ihr Verhalten den Namen Jesu auch in Schande gebracht. Der Petrus verstärkt und sagt: Nur wenn wir im Glauben festbleiben und uns ganz auf Gottes Gnade verlassen, dann werden wir in Zeiten des Leides auch Gott verherrlichen. Und dann werden andere an uns und durch uns sehen, dass es einen Halt im Leben gibt und einen Grund oder ein Fundament, auf dem man stehen kann, auch wenn die Zyklone und die Stürme der Gottlosigkeit über uns hinwegfegen. Im letzten Kapitel dieses Briefes, Kapitel 5, Vers 12, schreibt der Petrus: Der Brief soll euch ermutigen und versichern, dass die Gnade Gottes euch begleitet. Das geht mit. Und diese Gnade, die soll und die will unserem Leben Bestimmung geben, Richtung. Charles Spurgeon hat in London einmal gesagt: Kleiner Glaube, wie ein Senfkorn, rettet dein Leben und bringt deine Seele in den Himmel. Aber ein vertrauensvoller Glaube bringt den Himmel in deine Seele. Ich finde das jetzt mal gut so. Es wird ja geredet, wenn wir nur den kleinen Glauben haben, der rettet tatsächlich die Seele. Aber dieses vertrauensvolle Glauben in den äußersten Lebensumständen, in denen wir uns vorfinden können, der bringt den Himmel in deine Seele. Wiedergeboren, das ist das Stichwort, mit dem der Petrus seinen Brief eröffnet. Wiedergeburt ist keine Reinkarnation, wie man das so im Hinduismus und im Buddhismus gerne zur Schau trägt. So irgend so eine Wiederkehr in einem zweiten oder dritten Leben, um nochmal eine verbesserte Chance oder eine zweite Möglichkeit zu haben, das verpfuschte Leben ein bisschen aufzupolieren und besser zu machen. Wiedergeburt ist eine neue Geburt. Der Paulus statiert: Dadurch wird der Mensch eine neue Schöpfung. Niemand gebiert sich selber. Das können wir nicht. Das wird uns geschenkt und wird uns gegeben von Gott. Und durch die Geburt wird man Kind, das ist der Begriff. Und Petrus sagt: Jetzt seid ihr Kinder Gottes. Und damit in, auch als Kind, vorhin waren sie hier, alle Kinder haben hier einen Vater oder eine Mutter oder Eltern, zu denen sie gehören. Kind ist der Begriff für Familie. Da gehört etwas zusammen. Und innerhalb der Familie werden auch an die Kinder bestimmte Lebensformen und Weisen weitergegeben. Und deshalb sieht man dann manches Mal an Kindern und dann sagen sie, der ist wie der Vater oder wie die Mutter. Und wir sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und all diese Dinge, die damit zusammen sind. Und nun sind wir Kinder Gottes. Und durch uns soll die Gesinnung Jesu, das Wesen Gottes, irgendwo zu den Menschen dieser Welt kommen. Wie soll das geschehen? Wie zeigt sich das? Woran erkennt man das? Ich habe ein schönes Büchlein, aus dem ich gerne immer mal in der Predigt was vorlese, von Ken Davies. Clown Flakes zum Frühstück heißt das. Wer kennt das Buch? Keiner von Ihnen. Das sind also nicht Cornflakes, sondern Clownflakes und hat die kleine Unterüberschrift: Andachten, die dir die Müdigkeit verderben. Das lese ich vor, wenn jetzt schon mal einer eingeschlafen ist, dann kann er wieder aufwachen. Also, kurze Geschichte von Ken Davies, weil wir die Kinder hier vor ihm hatten. Im Kindergottesdienst meldet sich der kleine Benjamin und stellt eine Frage, die ihn schon eine ganze Weile umtrieb. Herr Steinkötter, sagte der kleine Junge. Also etwas verstehe ich nicht. In der Bibel steht, die Kinder Israels haben das Rote Meer durchquert. Stimmt das? Das stimmt, sagte Herr Steinkötter. Und der Benjamin sagt, und die Kinder Israel haben die Philister geschlagen. Stimmt das auch? Ja, das stimmt auch. Und die Kinder Israel haben den Tempel gebaut. Ja, auch das, sagte Herr Steinkötter. Und der Benjamin forscht weiter. Und die Kinder Israels haben die Ägypter gegen die Ägypter gekämpft. Und die Kinder Israels haben immer wichtige Sachen für Gott gemacht. Das ist alles richtig, erwiderte Herr Steinkötter. Und welche Frage hast du denn jetzt, Benjamin? Was haben denn die ganzen Erwachsenen gemacht? Und Ken Davis schreibt, ich finde es schön, dass Gott sein Volk als Kinder Israel bezeichnet und dass wir, wenn wir Christus vertrauen, als Gottes Söhne und Töchter gelten. Denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr nun alle zu Kindern Gottes geworden, steht im Neuen Testament. Wir sind Kinder Gottes. Keine Bezeichnung, kein Titel auf Erden enthält so viel Zuwendung, so viel Verantwortung und so viel Macht. Und um Benjamins Frage zu beantworten, hoffentlich werden wir, ob jung oder alt, unserem königlichen Titel gerecht, setzen uns für das ein, was richtig ist und helfen anderen Menschen ebenfalls Gottes Kinder zu werden. Gottes Kinder. Zwei kleine Jungen in der Kita unterhielten sich bei einem Besuch im Zoo. Der eine sagt, ich heiße Jonas und du? Leon, erwiderte der zweite. Mein Papa ist Buchhalter und was arbeitet dein Papa? Fragt Jonas den Leon. Mein Papa ist Anwalt, antwortete Leon. Ehrlich? Fragte Jonas zurück. Nee, halt so wie alle anderen. Da dauert es ein bisschen länger, ne? Ehrlich? Oder so wie alle anderen? Kinder Gottes, jetzt sind wir die Erwachsenen. Was machen denn die Erwachsenen? Und wie leben sie ihr Christsein in dieser Welt? Ehrlich? Oder so wie halt alle anderen? Wenn man nicht gefragt wird, sagt man nichts. Und wenn die anderen über Gott lästern und spotten, dann bleiben wir lieber still. Und wenn es darum geht, ein Zeugnis für den Glauben zu setzen und ein Zeichen der Hoffnung zu geben, dann halten wir uns aus Angst vor Repression lieber zurück oder weil man dann eine andere Antwort bekommen könnte. Petrus weiß und er hat erlebt durch sein eigenes Leben, dass durch die Auferstehung Jesu etwas völlig Neues begonnen hat und dass auch mit uns Menschen, egal ob wir versagt haben oder wie wir dran sind, ein neues Kapitel beginnt. Der Herr Jesus ist nicht ein Runderneuerer, der nochmal eine tiefere Grube in das alte Leben hineinschneidet, sondern durch seinen Heiligen Geist und durch sein Wort soll etwas Neues geschehen. Und das, was Jesus anbietet, das gilt jedem Menschen. Die Hoffnung auf das ewige Leben, die Gewissheit, dass Sterben und der Tod nicht das letzte Wort über unser Leben haben, sondern dass es eine ewige Herrlichkeit gibt und ein Erbe, das für euch im Himmel vorbereitet ist. Und deshalb macht Petrus den Leuten Mut und weckt Hoffnung für alles, was vor ihnen liegt. Und das Gleiche gilt auch für uns. Er macht auch uns Mut und Hoffnung für alles, was vor uns liegt. Und dabei geht eben der Blick etwas weiter als bis vor die Füße. Petrus redet von dem Ziel, das im Himmel aufbewahrt ist, von einem unvergänglichen, unbefleckten Erbe. Für die Menschen aus dem jüdischen Sprach- und Denkhorizont war Erbe nicht so, wie wir das heute verstehen. Wenn jemand erbt, hofft er, dass er einen ordentlichen Batzen Geld kriegt, dass der Erblasser auch ein stattliches Konto hinterlässt und mir dann ein paar gute Euro zugeschrieben werden. Für den Israeliten war Erbe Land, ein Zuhause. Und auf diesem Land und in diesem Zuhause ein Ort der Ruhe. Eine Stelle, von der ich sagen kann, da gehöre ich hin. Da bin ich zu Hause. Für Kinder ist nicht wichtig, wie viel Geld die Eltern haben, sondern für Kinder ist wichtig, dass sie Eltern haben und dass diese Eltern ein Zuhause bieten. Sicherheit, Geborgenheit. Das Erbe, von dem der Petrus spricht, ist diese Geborgenheit bei Gott. Dieses Wissen, da bin ich aufgehoben, das kann mir niemand nehmen. Das bleibt bei mir und das geht mit mir. Und dieses Erbe wird uns zugesagt durch Jesus Christus. Es wird uns von ihm gegeben. Er ist der Vermittler dafür und auch gleichzeitig der Garant. Und wir fragen, woher weißt du das? Und Petrus begründet durch seine Auferstehung von den Toten. Das ist der Wendepunkt. Wir haben hier dieses Kreuz noch in Erinnerung an Karfreitag und an den Auferstehungstag. Die Tage sagte mir jemand, ich mag das Kreuz nicht, wenn immer noch der Christus dranhängt. Der ist ja nicht mehr dort. Das Kreuz ist leer. Er ist auferstanden. Und deshalb muss das leere Kreuz auch die Besiegelung sein, das, was dadurch getilgt wurde. Petrus kann schreiben in diesem Brief, dass der Schuldbrief gegen uns an diesem Kreuz bezahlt wurde, nicht mit Gold oder mit Silber, sondern mit dem Blut Jesu Christi, dieses unschuldigen Lammes. Das ist, was die Vergangenheit klärt und in Ordnung bringt. Deine und meine, wenn wir sie ehrlich diesem Christus bringen. Und das leere Grab ist das andere Symbol dazu. Da liegt auch kein Leichnam mehr drin, nur noch die Tücher waren da. Alles andere war weg. Die Hauptperson, Jesus Christus, lebt, ist auferstanden. Und als Auferstandener seinen Menschen begegnet. Denen, die ihm als nächstes am nächsten standen, und denen, die dann später dazugekommen sind. Und auch Paulus kann sagen, der ihn nie mit Augen gesehen hat, auch mir ist er als eine unzeitige Geburt begegnet. Und ich habe ihn gesehen. Und dieser Paulus bittet darum, dass Gott auch uns geöffnete Augen des Herzens geben möge, damit wir sehen und erkennen, an wen wir glauben und zu was für einer Hoffnung wir berufen sind. Hoffnung und Mut für alles, was vor uns liegt. Und Hoffnung und Mut trotz allem, was um uns ist. Wir leben in der sogenannten Interim-Situation. Das ist also das Zwischenstadium zwischen Auferstehung und dem, was er hier schreibt, bis Christus wiederkommt und der ganzen Welt offenbart wird. Das ist diese Zeit. Und hier geht es um unser Leben in dieser Welt und mit den Menschen, die um uns gestellt sind. Petrus gibt in diesem Brief Anweisung an Sklaven und Untergebene oder Angestellte, Richtlinien für Männer und für Frauen, für Eltern und für Kinder, Mahnungen an die Gemeinde und an die ältesten Gemeindeleitungen. Er schreibt vom Leiden und Leben der Christen, ermutigt zum Ausharren in Verfolgung und Bedrohung und fordert besonders die Gemeindeleitungen auf, Vorbilder im Glauben zu sein. In dieser Interim-Situation brauchen wir Vorbilder, an denen wir uns orientieren können. Und das andere ist, wir selber sind auch Vorbilder. Unsere Mitmenschen schauen auf uns und wollen an dir und an mir sehen, was macht der Glaube an Jesus mit diesem Menschen? Was ist bei ihm oder in ihm oder durch ihn anders? Wie reagiert oder handelt er in bestimmten Lebenssituationen? Wie gehen Christen mit Schwierigkeiten um? Mit Missverständnissen? Mit Anschuldigungen? Wie setzen sie sich ein für diese Welt und die Umwelt, für die Gott gesagt hat, diese Erde ist euch anvertraut, dass ihr sie bebaut und bewahrt? Und für das Leben der Menschen um uns herum, das Geborene und das noch nicht Geborene. Und für die Beziehungen, die Menschen, in denen Menschen miteinander leben, ob im Frieden oder im Streit. Wo ist der Ansatz der Versöhnung? Oder sind wir wie die Religionen bei der Maybrit Illner nur Rechthaber, Besserwisser und sagen, wenn ihr nicht so glaubt wie wir, dann seid ihr verloren und dann geht ihr in die Hölle und dann kommt das Gericht Gottes über uns, über euch. Wo sind diese Ansätze der Kommunikation, aufeinander hören können und dann miteinander sprechen, Worte der Ermutigung, des Trostes, der Korrektur und der Weiterleitung? Petrus gibt sich selbst als ein Beispiel. Seht auf mich und seht an mir, was Jesus aus mir gemacht hat. Unser Glaube und die Verbindung zu Jesus werden getestet. Es muss sich bewähren. Und erst in Krisenzeiten zeigt sich, was wirklich dran ist an unserem Glauben. Petrus hatte sich verbal in guten Zeiten Manchmutiges zugetraut und steile Worte sagen können, Aussagen gemacht, die sind Herr Jesus, wenn alle anderen von dir weg, aber ich, Mensch, und da auf mich kannst du dich verlassen, mit mir kannst du rechnen. Und in der Bewährungssituation war er, der zunächst geschwiegen hat und dann ehrlich, nee, wie alle anderen, ich kenne ihn nicht, ich habe noch nie was mit ihm zu tun gehabt. Geht mich gar nichts an, was da passiert. Mal ehrlich, sind wir dann ehrlich? Als der Herr Jesus zu Petrus sagte, komm zu mir, da ging er hin. Und als er die Wellen sah, da sagte er ab, Herr, hilf, ich versinke. Petrus hat erlebt, was es ist, wenn Jesus einem Brot und Fisch in die Hände gibt und sagt, teilt aus und teilt aus und teilt aus und teilt aus und alle werden satt und es ist immer noch genug da und er hat immer noch zum Austeilen. Und als der Herr Jesus ein andermal zu ihnen sagt, so jetzt gebt den Leuten was zu essen, dann sagt er, das was wir haben ist zu wenig. Ehrlich, wie kommt das zusammen? Einmal erleben, wie Jesus segnet und Wunder tut und das nächste Mal in der gleichen Situation zu sagen, ich kann es nicht. So sind wir Menschen. Und Gott sei Dank ist in solchen Situationen der Herr Jesus da, der auch einen schwachen Petrus durchträgt. Seine Hand, die sich nach ihm ausstreckt, der Blick, der zur Besinnung bringt und die tröstliche Zusage des Herrn Jesus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. So auch für dich und für mich. Mut für das, was um uns ist. Warum? Weil Jesus bei uns ist. Und mit dem Gedanken möchte ich abschließen. Jesus, der gesagt hat, habt keine Angst, ich bin bei euch und ich bin mit euch da. Und deshalb, waren wir bei einem Besuch und da war eine Kindergärtnerin, gibt es ja heute nicht mehr Kindergärtnerin, die war schon pensioniert und die sagte von einem Jungen, als sie die Auferstehungsgeschichte erzählt hat, sagt sie, wenn doch der Herr Jesus in den Himmel gefahren ist, dann muss es doch einen Weg dorthin geben. Eigentlich eine kluge Aussage aus Kindermund. Wenn jemand irgendwo hinfährt, dann muss es dahin einen Weg geben. Und wenn es einen Weg gibt, dann müssen wir doch auch auf diesem Weg zu dem gleichen Ziel kommen können. Und die Antwort ist, jawohl, wir kommen auf dem gleichen Weg zum Ziel, weil der Herr Jesus gesagt hat, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Also, da ist es. Deshalb Freude und Mut für alles, was vor uns liegt, trotz allem, was um uns ist, weil Jesus bei uns ist. Das wünsche ich euch und das wünsche ich mir, ehrlich und nicht so wie alle anderen, dass wir als Kinder Gottes auch leben wie herangewachsene, erwachsene Kinder Gottes. Und dass Gott durch uns etwas bewirken kann, damit auch andere Mut und Hoffnung schöpfen können, zum Glauben an Jesus kommen und erleben die Wiedergeburt durch die Auferstehung Jesu Christi zu einer lebendigen Hoffnung. Amen.